Wir sprechen heute über den Skandal der Corona-Ansteckungen im größten deutschen Schweinefleischherstellerbetrieb, im viertgrößten weltweiten Schweinefleischherstellerbetrieb der Firma Tönnies aus Gütersloh. Mit mir im Gespräch ist Elvis Kapetsche. Elvis Kapetsche ist Sekretär der NGG in Mannheim und in Karlsruhe. Elvis, wir duzen uns. Das geht für dich in Ordnung?
Ja, natürlich. Ich gehe mal davon aus, dass wir Kollegen sind, oder?
Ja, unbedingt. Der Skandal ist deswegen so bedeutsam, weil es sind über 1500 Fälle, die angesteckt worden sind. Es ist so, dass bei einem Betrieb in dieser Größe man eigentlich davon ausgehen sollte, dass Sicherheitsstandards eingehalten werden, dass die Mitarbeiter gut behandelt werden. Bevor wir direkt auf die Firma Tönnies eingehen, es gibt ein neues Fleischwerk in Karlsruhe, relativ neu, 3-4 Jahre alt meines Wissens, das doch auch recht groß ist im süddeutschen Raum. Da hast du ziemlich viele Kontakte hin. Gibt es dort Werkverträge? Gibt es dort Kameraüberwachung? Gibt es dort unzufriedene Mitarbeiter?
Also das Rheinstädtner Fleischwerk liegt leider nicht in der Obhut der NGG, sondern in der Obhut von Verdi. Trotzdem bin ich natürlich ein bisschen über die Zustände dort informiert. Warum das nicht bei NGG liegt, hat manchmal historische Gründe bei Gewerkschaften. Das wäre jetzt, glaube ich, neben Geschichte, das aufzumachen. Ja, es gibt dort Verhältnisse, die wir aus gewerkschaftlicher Sicht anprangern. Laut Selbstauskunft von Edeka Rheinstetten gibt es dort keine Corona-geschädigten Beschäftigten. Wir hatten von der NGG eigentlich zunächst einmal das Fleischwerk bei Birkenfeld oder in Birkenfeld bei Pforzheim in Visier, weil das war das erste bundesweit, wo es eine große Corona-Pandemie gegeben hat.
Und wie kam das dort dazu?
Ja, es hat halt bei Messungen, die im Betrieb stattfanden, stellte man fest, dass eine sehr große Anzahl von den Werkvertragsbeschäftigten an Corona erkrankt sind, sich diesen Infekt, diesen Virus geholt haben. Und das hat dann sehr schnell natürlich den Fokus darauf gelegt, wie die Wohnverhältnisse der Beschäftigten sind. Wir wissen auch von, sagen wir mal, ganz normalen Infektionswellen, Erkältungen oder Ähnliches und übrigens auch historisch ableitbar aus der Geschichte der Industrialisierung, dass dort, wo viele Menschen unter beengten Verhältnissen leben müssen, wenig Möglichkeiten haben, sich auch vernünftig ihre Wohnstätte einzurichten, dass dort die Anfälligkeit für Infektionen aller Art wächst. Das fängt bei der normalen Grippewelle an und hat sich dann hier halt bei Corona dann ganz besonders intensiv gezeigt.
Damit unsere Hörer eine Vorstellung von den Wohnverhältnissen bekommen, leben die in Containern, haben die Wasseranschluss?
Also es gibt ja da eine ganz unterschiedliche Struktur von Wohnverhältnissen. Rheinstetten oder Edeka bei Rheinstetten, dort sind die Wohnverhältnisse sicherlich sehr viel differenzierter. Also da haben wir alles von Wohnverhältnissen, die so ähnlich sind wie in einer Pension oder in einer kleinen Mietwohnung mit 2 oder 3 Personen, bis hin zu Massenunterkünften. Im Zusammenhang mit Müllerfleisch haben wir eigentlich nur Massenunterkünfte gesehen. Also es gibt Einrichtungen, die so ähnlich sind wie die Sammellager, sage ich jetzt mal, von geflohenen Menschen. So kann man sich das vorstellen. Und es gibt viele, viele Unterkünfte, die in ehemaligen Gasthäusern untergebracht sind. Gasthäuser, habe ich mal scherzhaft gesagt, nicht scherzhaft, sondern eigentlich ironisch, wo man schon von außen sieht, dass da seit 1980 kein Bier mehr ausgeschenkt wurde und keine Zimmer mehr vermietet. Und dann hat man Wohnstätten, da haben wir eine Handvoll Zimmer und an den Briefkästen aber 30 und mehr Adressen aufkleben, sodass man sich da sehr gut vorstellen kann, wie es da drin ist. Und bei den Gesprächen, die man da führen kann, das ist nicht so ganz einfach, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, wird es einem auch bestätigt, dass die dort mit mehreren Leuten im Zimmernhausen in Verhältnissen, die überhaupt nicht den Wohnstandards entsprechen, die wir uns in Mitteleuropa vorstellen.
Elvis, warum ist es so schwer, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen?
Da ist ja in erster Linie mal die sprachliche Barriere zu nennen. Die werden in ihren Heimatländern, aktuell ist es gerade Rumänien und Bulgarien, das kann dann auch mal Polen sein oder auch Ungarn sein, werden die ja angeworben, so wie man das früher mal bei den Gastarbeitern gemacht hat. Man erzählt ihnen, ihr habt hier einen guten Job, ihr habt hier eine vernünftige Unterkunft und ihr könnt gutes Geld verdienen in den 3 bis 6 Monaten, wo ihr da seid. Und dann kommen die hierher und merken, dass es der Realität nicht entspricht. Und natürlich haben die nur 2 Möglichkeiten, entweder zu sagen, ich nehme den Job nicht an, dann haben die ein wirtschaftliches Problem für sich und ihre Familien, oder sie sagen, ich versuche mich da durchzubeißen. Und sind dann in einer Situation, wo sie dann über die Werkvertragsnehmer, denn der Müllerfleisch, der Edeka oder auch der Tönnies macht das ja nicht selber, der macht das über Werkvertragsunternehmen, die arbeiten wiederum zusammen mit einer Mafia, sage ich jetzt mal, deren Hauptgeschäft darin besteht, verschlissene Buden zu vermieten und müssen dort für Fantasiepreise sich mehr oder weniger Betten mieten. Und das ist der Beginn dieses Systems. Damit fängt es an. Ich muss von meinem kargen Geld, was ich hart erarbeitet habe, vieles abdrücken, 200 bis 250 Euro, und zwar nicht etwa für jetzt ein kleines Zimmer, wo man ja mal gucken könnte, je nachdem wie die regionalen Mietpreise sind, ob das passt oder nicht, sondern tatsächlich in den meisten Fällen pro Bett.
Du hast jetzt schon mehrfach den Begriff Werkvertrag genannt. Jetzt ist es so, ein Werkvertrag ist eigentlich ein indirekter Arbeitsvertrag. Das heißt, ich schließe einen Vertrag, so ähnlich wie bei einer Zeitarbeitsfirma, und die Werkvertragsfirma gibt mich dann weiter an die Firma Südfleisch oder Müllerfleisch oder eben Tönnies. Also das bedeutet dann, dass die Firma eigentlich sowas hat wie eine Fürsorgepflicht, eine Pflicht darauf zu achten, dass all das, was im Arbeitsrecht tatsächlich umgesetzt wird. Allerdings, das kocht jetzt alles so ein bisschen hoch, das Thema, scheint es so, dass die Menschen mit Werkverträgen erheblich weiter entfernt sind vom Arbeitsrecht als normal Festangestellte. Kannst du ein paar Unterschiede mal aufzählen? Unter anderem habe ich gehört, ist die Arbeitszeit ein heftiges Thema, weil zum Beispiel die Umkleidezeiten, die ohne weiteres eine Dreiviertelstunde zu Arbeitsbeginn und eine Dreiviertelstunde am Ende der Arbeit sein können, weil Infektionsschutz zu beachten etc. pp., da die sehr aufwendig sind.
Nein, ich komme jetzt gleich auf die Spezialitäten. Jetzt will ich vielleicht aber noch sagen, Werkvertrag ist ja nicht gleich Werkvertrag. Der ursprüngliche Werkvertrag sieht ja so aus, ich habe einen bestimmten Auftrag, den ich in der Firma machen muss, den erledige ich in einer bestimmten Zeit und dann ist gut und ich kriege das Geld, was ich dann mit der Firma ausgehandelt habe, bei der ich meine Dienstleistung erbringe. Also ich sage jetzt mal, ein externer Schlosser, ein externer Installateur irgendwo in einem Industrieunternehmen oder in einer Behörde oder von mir aus auch derjenige, der als externer für die Installation der EDV zuständig sind, das sind quasi Werkverträge, die uns als erstes einfallen, wenn wir über dieses System reden. Möglicherweise kann man sich dann auch noch vorstellen, wie das mit den Werkverträgen in der Automobilindustrie läuft. Da ist es schon so sauber getrennt. Die machen eben bestimmte Teile, die dann eingespeist werden in den weiteren industriellen Produktionsprozess. Das perfide in der Fleischindustrie, und dann kann man sagen, findet es in ähnlicher Weise auch noch in anderen Bereichen statt, zum Beispiel Bauindustrie oder Erntehelferinnen und Erntehelfer. Das perfide ist ja, dass man das über eine Firma tut, die mehr oder weniger nicht nur die Arbeit der Menschen koordiniert, sondern mehr oder weniger so eine Art Rundumprogramm für die Leute. Man karrt die aus fernen Ländern her. Die arbeiten dann für 3 bis 6 Monate, haben natürlich keine Möglichkeit, sich selber auf dem Wohnungsmarkt zu bewegen, weil die Gage relativ klein ist. Und man ist mehr oder weniger in den industriellen Produktionsprozess eingegliedert. Und zwar ganz hart an der Grenze zur Zulässigkeit. Also es gibt gewerkschaftsnahe Juristen, die sagen, wenn man sich die Verhältnisse in der Fleischindustrie genau anguckt, käme man ganz schnell zu dem Punkt, wo man sagt, die erbringen gar keine separate Dienstleistung, sondern sind mehr oder weniger in den Produktionsablauf, in den täglichen Produktionsablauf voll integriert. Und deswegen ist dieses Werkvertragssystem Fleischindustrie nicht mit dem zu vergleichen, was wir ansonsten als Werkverträge bezeichnen und zumindest in Teilen davon auch als akzeptabel betrachten können. So, die Frage der Arbeitszeiten ist natürlich klar. Man hat wenig Geld. Man kriegt von dem Geld, was vereinbart worden ist, das ist der Mindestlohn, werden von vornherein schon mal die Kosten für die Räumlichkeiten abgezogen. Und ich sage ganz bewusst Fantasiepreise, weil das fängt bei 200 Euro an und geht natürlich in höher hinaus. Und die Leute werden natürlich dann auch animiert, sich nicht an Arbeitszeitgesetz zu halten. Die machen das auch gerne, weil sie auch nicht wissen, wie das Arbeitszeitgesetz aussieht, weil sie auch aufgrund ihrer sprachlichen Barriere kaum Möglichkeiten haben, die rechtlichen Hintergründe von deutscher Arbeitsrechtlichkeit für sich irgendwie aufzunehmen und zu reflektieren. Und weil sie natürlich sagen, wenn ich jetzt schon mal da bin und mich diesen bescheidenen Verhältnissen unterordnen muss, dann will ich halt gucken, dass die Zeit schnell rumgeht und klotzen dann halt ran. Und wir können eigentlich in sehr vielen Fällen feststellen, dass das gerade in Bezug auf die Arbeitszeit eindeutige Verstöße gegen die Arbeitszeitregelungen sind. Und zwar was die tägliche Arbeitszeit betrifft, also die 8, maximal 10 Stunden, aber auch was die Arbeitszeit an Wochenenden oder gar in der Arbeitswoche betrifft. Also 7-Tage-Woche bei deutlich über 250 Stunden, das kriegen wir öfters zurückgemeldet.
Umkleidezeiten, die ich angesprochen hatte, zählen nicht als Arbeitszeit, oder?
Das ist dann was, was natürlich der Subunternehmer normalerweise einzuhalten hat. Interessanterweise vor allem dann einzuhalten hat, wenn es keine tariflichen Regelungen dazu gibt. Ich gehe mal davon aus, oder wir gehen als Gewerkschaft davon aus, dass da in der Praxis natürlich kein Hahn danach kräht, weil die Leute das einfach nicht wissen.
Jetzt ein bisschen spezieller auf die Firma Tönnies. Wie gesagt, größter deutscher Fleischhersteller, ist Lieferant von den größten Lebensmittelketten. Aldi, Lidl, Rewe, alle liefern sie Fleisch von Tönnies. Jetzt ist es ja eigentlich eine besondere Rolle dieses Unternehmens. Wenn man das größte Unternehmen ist, heißt es, dass man da besonders sadistisch mit seinen Mitarbeitern umgehen muss, um diese Rolle zu bekommen? Oder hätten die eigentlich Luft, um ihre Mitarbeiter besser zu behandeln?
Ja, Tönnies hat natürlich als erstes erkannt, welchen Spielraum ihm das Gesetzgeber einräumt. Und der Spielraum war, du darfst den Lebensmittelhandel bedienen mit günstigem Fleisch, das ist politisch gewollt. Und man hat natürlich dann auf der Basis dieses verbrecherischen Werkvertragssystems angefangen, das zu organisieren entsprechend. Man hat damit natürlich dann Fleisch tatsächlich zu einem Fließbandprodukt gemacht, wo der Profit, den der Unternehmer rausholen kann, dann am größten ist, wenn er möglichst viel auf das Band legt. Wenn er möglichst viel schlachtet, wenn er möglichst viel und möglichst schnell die Produkte, die geschlachteten und zerteilten Tiere, teilweise auch weiterverarbeiteten Tiere, dann in den Handel bringt. Und je geringer die Zeit ist, die er auf der Strecke verliert, desto größer ist der Profit. Also ich glaube, die Fleischverarbeitungskette ist mehr oder weniger ein Paradebeispiel vom kapitalistischen Verwertungssystem. Und das erste große industrielle Fleischband war eine Riesenfleischfabrik in Chicago in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Durchrationalisiert zum damaligen Zeitpunkt.
Also die Geschichte der Chicagoer Fleischfabriken hat eine Kontinuität, die bis heute hinreicht.
Genau.
Jetzt ist es ja so, dass der Skandal so groß aufgekocht ist, dass die ersten politischen Statements da sind, alles furchtbar, keiner hat auch nur das Geringste gewusst, alle sind erstaunt, die Firma Tönnies macht Versorgungspakete für die Mitarbeiter, 8000 Versorgungspakete, hat am 30.06. die Firma Tönnies auf der eigenen Website geschrieben, werden von Mitarbeitern an andere Mitarbeiter weitergegeben über den eigenen Supermarkt, der auf dem Betriebsgelände ist, oder direkt nach Hause gebracht zu denen, die sich an Corona infiziert haben und jetzt selbstverständlich die Quarantänezeiten einhalten. Das klingt doch eigentlich so danach, als würde der Kapitalist derzeit was lernen.
Die Wohltätigkeiten von Tönnies sind natürlich dazu da, um das Image nach außen zu pflegen und ist nur bedingt vereinbar mit dem, wie er sich tatsächlich im Umgang mit seinen Beschäftigten gibt. Und es gibt mehr kleine Tönnies, als uns allgemein bekannt ist. Von Müllerfleisch haben wir es schon gehabt, das ist auch ein kleiner Tönnies im kleineren Maßstab. Die Art und Weise, wie die Verfahren ähnelt sich. Man macht natürlich ein bisschen Soziales, wenn die Politik dann einem zu arg auf die Nerven geht und sagt, Leute, wir haben jetzt da mal wieder nervige Gewerkschaften und Tierschutzvereinigungen und Sonstiges im Genick, jetzt müssen wir wieder mal ein bisschen was tun, dann wird wieder ein halber Zentimeter nachgegeben, um dann durchs Hintertürchen wieder zum alten Stil zurückzukehren. Und das hat in der Vergangenheit deswegen gut funktioniert, weil alles das, was die Politik den Fleischbaronen auferlegt hat, immer unter der Vorgabe der sogenannten Freiwilligkeit getan hat. Ne? So nach dem Motto, wir haben ja eine soziale Marktwirtschaft, da gehören einsichtige Arbeitgeber dazu. Und dann werden die, wenn die Politik ihnen ein Problem dargelegt hat, in ihrer sozialen Verantwortung schon darauf reagieren. Das habe ich jetzt ein bisschen ironisch gesagt, weil es die Vorgeschichte zu dieser Corona-Sache ist. Und wenn du jetzt nicht mich an der Strippe hättest, sondern meinen Kollegen aus Friesland, der Kollege Brümmer, der könnte dir jetzt wahrscheinlich 10 Ordner vorlegen mit einer 25-jährigen Geschichte, in der schon versucht, die Handlungsweise und Machenschaften der Fleischbarone öffentlich anzuprangern und hat alles durchlebt, was man dadurch leben kann, bis hin zu Strafanzeigen wegen übler Nachrede, Verleumdung und Ähnliches. Die Politik kennt das System und sie hat es toleriert. Und ich sagte es vorhin schon, und das kann man eigentlich nicht oft genug wiederholen, Fleisch ist ähnlich wie Milch ein Lebensmittel, mit dem Sozialpolitik gemacht wird. Die großen Parteien in den letzten 25 Jahren, seitdem haben wir das nämlich in dieser Ausprägung, dieses System ungefähr 25 Jahre, haben ganz bewusst diese Tür aufgemacht, um zu sagen, dann haben wir eine günstige Lebensmittelversorgung für alle, auch für diejenigen mit schmalstem Einkommen. Und wir brauchen uns an dieser Ecke nicht mehr um die Diskussion um Armut kümmern. Es ist traurig und komisch, aber es ist so.
Da will ich jetzt hinweisen auf eine Meldung, die der Focus am 2. Juli veröffentlicht hat, dass die ersten Supermärkte und Discounter Konsequenzen ziehen aus dem Tönnies-Skandal. Lidl nahm bereits vorübergehend Produkte aus dem Sortiment. Auch andere Händler distanzieren sich. Lidl, Aldi, Rewe, Edeka diskutieren derzeit, Produkte von Tönnies aus den Regalen zu schieben. Das heißt, die Empörung ist ja dann doch so groß, dass Tönnies um seine Existenz bangen muss.
Ja, der Tönnies muss nicht um seine Existenz bangen. Erstens mal haben wir ja in der Fleischproduktion eine Überkapazität von 40%. Also 40% von den geschlachteten Tieren landen gar nicht in der deutschen Theke. Und zweitens darf man ja nicht vergessen, es geht ja nicht nur um die Eigenmarke Tönnies oder vielleicht das Produkt, was Tönnies für Edeka oder Aldi unter deren Label produziert, sondern Tönnies ist auch deswegen Europas größte Fleischfabrik, weil auch alle namhaften Hersteller von verpackter Wurst, wenn sie jetzt nicht vielleicht mit Absicht einen Sonderweg gewählt haben, Kundschaft bei ihnen sind. Also man kann sagen, dass jede Wurst in Massenproduktion in irgendeiner Art und Weise was mit Tönnies zu tun hat. Es sei denn, es ist ein Hersteller, der bewusst auf Öko und Bio setzt oder ganz bewusst auf die Kooperation mit regionalen und kleinen Tierhaltern oder auch Schlachtereien. Und da kann man tatsächlich fast jede Marke drunter packen. Es ist relativ einfach im Netz zu gucken. Da gab es auch Meldungen in den letzten 2-3 Wochen, welche der bekannten Wurstwaren irgendwas mit Tönnies zu tun haben. Ich habe so gut wie keine entdeckt, die nichts mit Tönnies zu tun hat.
Jetzt eine etwas allgemeinere Frage, politischere Frage. Der Kapitalismus vermittelt eine Moral des Friss oder Stirb. Und bei den Branchenriesen fressen die großen Fische die kleinen Fische. Im deutschen Lebensmittelsektor sind viele einheimische Produkte längst in der Hand von internationalen Konzernen. Sprich, auch Hersteller sind nicht davor geschützt, sterben zu können. Seit Jahrzehnten steigt die Zahl der Arbeitslosen, seit Jahrzehnten steigt die Zahl der unbezahlten Überstunden. Doch die Reallöhne sinken ständig, was so viel bedeutet, die Lebenshaltungskosten überholen die Löhne oder anders gesagt, für die meisten Menschen wird das Leben teurer. Elvis, werden gewerkschaftlich organisierte Arbeiterinnen und Arbeiter in Zeiten internationaler Monopole überhaupt noch eine Chance haben, ihre Situation zu verbessern? Werden Gewerkschaften helfen können, wieder eine Wirtschaft mit Vollbeschäftigung, mit Recht auf Arbeit, Krankenversicherung, Urlaub, Kultur und familienfreundlichen Freizeitangeboten überhaupt durchzusetzen?
Wenn Sie in den Ländern, wo Sie eine starke Position haben, sagen wir mal, sich nicht allzu kooperistisch verhalten, sondern tatsächlich auch wieder stärker das Herz in die Hand nehmen, um die Interessen für die Beschäftigten durchzusetzen, dann gibt es da durchaus eine Chance. Es muss aber immer da beginnen, wo Gewerkschaften noch ein Stück Gestaltungsmacht haben. Das ist dann immer eine unterschiedliche persönliche Einschätzung. Das magst du vielleicht anders bewerten als ich. Aber ich glaube, wenn wir in den Ländern, wo es noch Druckmittel gibt, unseren Job vernünftig machen, und zwar nicht nur als institutionale Gewerkschaft, sondern auch die Gewerkschaftsmitglieder sich daran beteiligen, weil wir leben ja auch von Beteiligung. Gestaltungsmöglichkeit passiert im gewerkschaftlichen Zusammenhang nur dann, wenn unsere Mitglieder auch die Notwendigkeit von Beteiligung sehen und ein Stück weit auch Motor sind, der den hauptamtlichen Apparat vorantreibt, dann gibt es da eine Chance. Wenn wir in den Ländern, in denen wir einen gewissen Einfluss haben auf Ökonomie, das nicht mehr umsetzen können, dann wird es irgendwann mal düster.
Und wie siehst du das für die Bundesrepublik Deutschland?
In der Bundesrepublik Deutschland ist es eigentlich schon so, dass wir sagen können, die Frage davon, wie international man aufgestellt ist, bedeutet nicht an jeder Stelle, dass man da keinen Gestaltungsspielraum mehr hat. Zum einen, weil natürlich die großen deutschen Firmen selbst internationale Player sind. Also man redet hier ganz gern in der Lebensmittelindustrie zum Beispiel von den Schweizern bei Nestlé, ja, oder von Mondelez, also Kraft, was eine US-amerikanische Firma ist. Und man vergisst ganz schnell, dass man mit Südzucker oder mit Dr. Oetker selber internationale Player hat, und in anderen industriellen Bereichen ist es ja ähnlich. Man versucht immer so ein Stück weit in der öffentlichen Wahrnehmung auszublenden, dass wir ja selber unsere Industrieunternehmen, unsere starken, selber globale Player sind. Und deswegen gilt es, was ich vorhin gesagt habe, natürlich auch für Deutschland selbst. In der Lebensmittelindustrie, und da kann ich dir das ein bisschen, da kann ich es noch ein bisschen weiter runterbrechen, stehen wir gerade vor einer Situation, dass dieser Internationalisierungsprozess im größeren Umfeld, sagen wir mal, noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Also bis vor 10 Jahren war die Anzahl der mittelständischen Unternehmen in der Lebensmittelindustrie noch deutlich größer als jetzt. Da war dieser Prozess in den anderen industriellen Bereichen, zum Beispiel Metall oder Chemie, schon deutlich weiter. Und das hat sich aber in den letzten 10 Jahren stark dynamisiert. Also auch viele deutsche mittelständische Unternehmen sind unterdessen Teile von internationalen Playern. Man hält natürlich die Marken, weil die Marken in der Regel auch ein gewisses Symbol für Qualität ist. Aber sie sind tatsächlich nicht mehr eigenständig. Das erleben wir unterdessen sehr häufig in Tarifauseinandersetzungen. Ich muss zum Beispiel bei einem namhaften Nudelhersteller in Süddeutschland Tarifverhandlungen mit dem italienischen Mutterkonzern führen. Das ist nicht so spaßig. Was nicht nur daran liegt, dass mein Business italienisch nicht richtig funktioniert, sondern weil du einfach die Situation hast, dass Leute vor Ort keine großen Entscheidungen mehr treffen können. Anderes Beispiel ist die deutsche Abteilung von Coca-Cola, die vor wenigen Jahren ihre Eigenständigkeit verloren hat. Also die deutsche Coca-Cola war über viele Jahre relativ eigenständig. Der US-Konzern hat gesagt, solange am Ende des Jahres die Kasse stimmt, mischen wir uns in eure Politik nicht ein. Das hat sich vor ein paar Jahren verändert. Und schon merken wir eigentlich, dass das, was wir im Sinne der Mitglieder und Beschäftigten verhandeln wollen, nicht mehr so funktioniert wie früher.
Dann stelle ich mal eine Frage oder ergänze ich die Frage von gerade eben noch. Welche Unterstützung braucht die Gewerkschaft, um das Leben für die Bevölkerung sozial gerechter zu machen?
Also ich glaube, dass Gewerkschaften sich mehr als früher als Teile von einem Netzwerk verstehen müssen. Und wir müssen, glaube ich, stärker als früher lernen, mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten, durchaus thematisch aufgestellt. Das war in der Vergangenheit so, dass man sich sehr stark auf die Kooperation oder auch die Möglichkeit, Parteipolitik zu beeinflussen, konzentriert hat. Das funktioniert nicht mehr so wie früher. Es gibt halt seit drei Jahrzehnten eigentlich keine Möglichkeit mehr, den Einfluss so intensiv zu üben, wie wir es eigentlich bräuchten. Immer mal wieder partielle Erfolge. Ich sage jetzt mal Mindestlohn zum Beispiel als ein. Oder auch das, was wir jetzt im Zusammenhang mit Corona möglicherweise erreichen werden als ein Erfolg, aber es passiert nicht mehr so wie früher, dass wir Fortschritt tatsächlich über den Einfluss in Parteipolitik organisieren können. Das heißt, wir müssen uns stärker öffnen auch für andere Organisationsformen, ja, mit Umweltverbänden, mit Globalisierungskritikern, mit NGOs und. Da müssen die Kooperationen wachsen, weil ich glaube, dass das die Zukunft sein wird. Der Einfluss auf Politik wird zukünftig nicht mehr alleine über Parlamentarismus oder Parteien reichen, sondern er muss mehr oder weniger in anderen dynamischen Einheiten ausgeübt werden.
Herzlichen Dank für das Interview. Herzlichen Dank und ciao.
Ciao.